Eine zweite Geschichte, die, denke ich, die Russen ein bisschen leiden. Heidi Taliavini war Leiterin dieser UNOMIG, dieser Mission, die eben einen Frieden hätte vermitteln sollen, das Gespräch auch ermöglichen sollen. Das ist ihr zum Teil auch sehr gut gelungen, Heidi, aber es ist dann auch nicht rausgekommen, wie wir wissen. Und heute gibt es diese UNOMIG nicht mehr, aber es gibt eine EU-Mission, eine europäische Monitoring Mission. Und für mich ganz typisch, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber der letzte amtierende dort, Vorsitzende dieser EUMM, war eben wieder ein typischer Vertreter eines sogenannten neuen osteuropäischen Staates, relativ aggressiv gegenüber Russland eingestellt. Und diese Leute bekommen diese Posten vor allem deshalb, weil sie gut Russisch sprechen. Und all diese Leute, wie dieser Erweiterungskommissar Füle und so weiter, auch jetzt im Zusammenhang mit diesem EU-Assoziierungsabkommen, das sind nicht die unbedingt immer die besonnensten Leute, die dann verhandeln und die dann eben sehr schnell zu Personas non grata werden bei den Russen. Und so ist das im Moment der Fall wieder. Beim jetzigen Vorsitzenden dieser EUMM, der hier in Tiflis sitzt, ich denke, stimmt es nicht? Es ist ein Este ohne große Erfahrung. Er war irgendwie Personalchef in der Verwaltung in Estland und es hätte einen holländischen General, das weiß ich, gegeben, den man, wo man gewusst hat, der hätte das Geschick, ein Geschick wie halt Taliavini hier zu vermitteln. Und es gibt leider in gewissen Gremien, bei der EU, aber auch bei der NATO, die einfach sehr gerne dann Leute an die Spitze stellen, oder? Die dann verhandeln, zum Teil eben auch mit Russland, denen vielleicht dieses Geschick ein bisschen abhanden kommt. Das denke ich, das sind so Elemente, die ich nicht so gut finde. Und wie gesagt, diese NATO-Osterweiterung, die ist ein Fakt. Es ist auch nicht so, dass die Ukraine unmittelbar jetzt in die NATO hätte eintreten wollen. Ich will nur ganz kurz sagen, weshalb. Die ukrainischen Soldaten, die waren ja, als es die Sowjetunion noch gab, dann Sowjetsoldaten und die mussten kämpfen in Afghanistan, also die Sowjets dort waren. Und deshalb gibt es auch ein sogenanntes Afghanistan-Syndrom. Und die Ukrainer, die haben natürlich gesehen, dass die NATO auch zum Beispiel jetzt in Afghanistan selber wieder gekämpft hat und wären nicht so gerne bereit gewesen, ihre Söhne wieder für solche internationale Kriege zur Verfügung zu stellen. Es gab eine Diskussion bei Präsident Juschenko, wonach eben man hat man überlegt, der NATO beizutreten und das ist dann aber eigentlich ausgetragen gefallen. Ja, das, was ich Ihnen gesagt habe, vor allem diese NATO-Osterweiterung und eben auch diese Art von Politik des Westens, das hat dazu geführt, dass man in Moskau ein bisschen verärgert war. Ich war im Vorfeld der Sitzung in Vilnius, also dieser geplanten Abstimmung über dieses EU-Assoziierungsabkommen, längere Zeit auch wieder in der Ukraine unterwegs, und habe dort selbst auch mit Vertretern der deutschen Beratergruppe, mit Ökonomen gesprochen, die mir eigentlich gesagt haben, es ist irgendwie unmöglich quasi für die Ukraine diesen Vertrag beizutreten, die Hürden sind zu hoch, das Land ist wirtschaftlich zu sehr am Boden und die Ukraine hätte sehr wenig Gegenleistungen bekommen für einen solchen Vertrag. Hätte aber sofort quasi alle Standards, diese sogenannten EU-Standards zum Beispiel für Produkte, die die Ukraine hätte exportieren wollen, erfüllen müssen, man hätte Labors schaffen müssen und so weiter. Und es war irgendwie vorsehbar, in meinen Augen eben, dass es nicht zu dieser Unterschrift kommt. Dann kam es eben nicht zu dieser Unterschrift, das wissen wir. Die Maidan-Bewegung ist entstanden und auch dort denke ich, das war für mich eine sehr friedliche Bewegung. Natürlich gab es sicher auch gewisse Anschubfinanzierungen, zum Teil auch aus dem Ausland dort, das ist, kann man nicht in Abrede stellen. Aber die Menschen auf dem Maidan, vor allem jetzt im Dezember, im Januar noch, das waren absolut in meinen Augen noch größtmehrheitlich absolut friedliche Menschen, die sich vor allem gegen diese Kleptokratie in der Ukraine eingesetzt haben, also gegen die korrupten Verhältnisse unter der letzten Regierung. Es ist auch jetzt leider immer noch sehr korrupt dort. Jetzt ist die Situation entstanden, dann kam die Krim dazu und Ich denke, diese Krim hatte auch eine Vorgeschichte. Man kann sagen, die Russen waren sicher auch bereit, jetzt diese Halbinsel einzunehmen. Aber ich mag mich erinnern, schon vor 20 Jahren gab es solche Vorschläge von Schirinowski. Aber ein ganz kurz, die Regierung, die Übergangsregierung in Kiew, die dann gebildet worden ist, eben am 22. Februar, die hat zwei ganz große Fehler gemacht. Der eine Fehler war, dass man zur Diskussion gestellt hat, den Mietvertrag eben aufzukündigen gegenüber den Russen, wonach die Russen Sewastopol als Stützpunkt der russischen Schwarzen Meerflotte weiter in Betrieb halten können. Und das zweite war eine Diskussion über ein Sprachengesetz. Dieses Gesetz ist aber nicht verabschiedet worden. Auch die Diskussion war da, man wollte das Russische wieder ausmerzen. Und da sind wir wieder genau an dem Punkt, den bereits Heidi Daliamini erwähnt hat. Also wir haben, und das ist eben eine Folge auch dieser Auflösung der Sowjetunion, dort hat man gesagt, wir sind ein Vielvölkerstaat und alles hat Platz. Und dann mit der wiedergewonnenen Autonomie und Selbstständigkeit in diesen Republiken ist auch so eine Art neues nationales ethnisches Selbstbewusstsein entstanden. Und man hat sich versucht, wieder auf quasi die eigenen Wurzeln zurückzubesinnen. Und so kam dann eben dieser Wunsch bei verschiedenen Leuten, der nicht so geschickt war, natürlich zu sagen, ja nein, wir haben zwar große Gebiete, da wird Russisch gesprochen, aber jetzt, wir haben nur noch eine Sprache, das ist das Ukrainische. Und das war ein großer Fehler, eindeutig. Und dann hat in meinen Augen Wladimir Putin, der russische Präsident, einfach mit der Inbesitznahme der Krim vor allem mal den Standort der russischen Schwarzen Meerflotte gesichert militärisch. Im Osten geht es um etwas anderes, denke ich, aber das haben Sie auch in den Zeitungen gelesen oder bei uns oder bei SRF, beim Radio oder beim Fernsehen gehört. Er versucht natürlich jetzt mit seinem Einwirken im Osten und Süden der Ukraine vor allem Einfluss auszuüben auf die politische und wirtschaftspolitische Ausrichtung der Ukraine. Das ist ihm dort wichtig. Es geht nicht darum, quasi dort Territorium dazu zu gewinnen. Aber wir haben es, und deshalb komme ich nochmals ein bisschen zurück jetzt auf diese Diskussion, die ich anfangs versucht habe aufzuwerfen. Wir hatten ja den Kalten Krieg und dann hatten wir den Eindruck, es gibt diesen Kalten Krieg nicht mehr. Deshalb eben auch solche Ideen, es braucht vielleicht die NATO gar nicht mehr und eine Osterweiterung wird es eh nicht geben. Und heute haben wir nicht mehr diesen alten Kalten Krieg, wo quasi diese zwei Blöcke gegeneinander stehen, Kapitalismus gegen Kommunismus oder gegen Sozialismus, aber die eigentlichen Blöcke stehen sich nach wie vor gegenüber und da geht es nicht um solche Systemfragen, sondern in meinen Augen eben um geopolitische und um wirtschaftliche Macht und um Einflussgebiete, eben um diese sogenannte Hinterhofpolitik, um die es Russland geht. Eben auch zum Teil mit Hilfe dieser Gruppen, die ich erwähnt habe, die eben auch in anderen Republiken, eben vor allem hier im Süden des Kaukasus, stationiert sind.
Darf ich gerade da einhaken? Was ich vorgestern die Bilder gesehen habe im Fernsehen von brennenden Gebäuden in Odessa. Und wenn ich dann höre, was Heidi Tagliavini heute Morgen genannt hat, the countdown to war. Und ich hatte dann wirklich das Gefühl, ist jetzt eine Schwelle überschritten, ist jetzt die Ukraine wirklich endgültig auf dem Weg zum Auseinanderfallen, zum Bürgerkrieg, wie in Syrien, oder siehst du das anders?
Ich tue mich einfach unheimlich schwer und merke, dass ich mich dann oft auf das Gefühl verlasse. Und das mag manchmal richtig sein. Ich hatte nach der Krim, da gab es viele Diskussionen über diese Truppenbewegung und ich mag mich erinnern, dass ich sogar damals Friedrich Steiger, unseren außenpolitischen Korrespondenten, angerufen habe und gesagt habe, hör mal, ich halte es nach wie vor für sehr unmöglich, dass die Russen einmarschieren, ähnlich wie sie das seinerzeit anfangs der 90er Jahre in Abchasien gemacht haben. Damals haben sie ihre militärischen Helme blau umgespritzt und waren dann plötzlich als Miratwörtsches Gesicht, als Friedenstruppen unterwegs, als Blauhelme, als russische, nicht als UNO-Blauhelme. Und so etwas ist für mich absolut vorstellbar. Aber der Krieg, also die Krim konnte man so reibungslos einnehmen, oder? Und ich denke, hier sind schon, es sind vielleicht keine Söldnertruppen unterwegs im Osten der Ukraine, aber sicher auch sehr viele Leute, die natürlich von Moskau gesteuert sind, von gewissen Diensten, und die das sehr geschickt zu steuern wissen, eben damit es dort wirklich zu diesen Clashes kommt. Also in Odessa Das ist eine wunderschöne, eine traumhafte Stadt am Schwarzen Meer, Süden der Ukraine. Hier. Und da gab es einen Fußballmatch und die Fans dieses Fußballmatches, aufgrund der Bilder, die ich gesehen habe, habe ich den Eindruck gehabt und aufgrund der Berichterstattung, die ich habe sehen können, habe ich den Eindruck gehabt, das war eine friedliche Demonstration, aber mit den Flaggen des ukrainischen Staates, mit diesen blau-gelben Flaggen. Und dann sind wirklich ein paar hundert absolut mit Prügeln und Baseballschlägen bewaffnete pro-russische Aktivisten gekommen, unter Umständen eben aus anderen Städten, und haben gezielt auf diese Anhänger der ukrainischen Zentralregierung eingeschlagen. Die haben sich dann zurückgezogen, und zwar diese pro-russischen Aktivisten in dieses Gewerkschaftshaus. Das ist dann angezündet worden und es ist eine schreckliche Geschichte. In diesem Haus konnten viele nicht mehr fliehen, sie sind entweder zum Fenster rausgesprungen und bei diesem Sprung aus dem Fenster gestorben oder ganz stark verletzt worden. Aber es sind rund 40 Menschen, sind wirklich.
Ist das der Moment, wo man sagt, es ist nicht mehr umkehrbar, das ist der Countdown, geht in der Richtung von Krieg?
Ich weiß es nicht. Ich muss einfach sagen, ich habe Mühe in meinem Kopf, ja, denke ich manchmal, aber im Moment bin ich nicht bereit, das Wort Bürgerkrieg schon quasi auszusprechen, weil ich denke, es gibt vielleicht doch noch Alternativen, auch die Möglichkeit, dass sich eben die Geschichte anders entwickelt, als ich im Moment oder als viele im Moment glauben. Am 11., also wenn wir zurückgehen, oder? Und am Sonntag bereits soll ja in Donetsk zum Beispiel eine Abstimmung stattfinden, eben zur Unabhängigkeit. Da gibt es natürlich keine Wahlbeobachter, es gibt keinen Zugang eigentlich der Leute zu den Wahlregistern etc. Irgendein Resultat aber werden diese sogenannten Referenden eben doch hervorbringen, und ich denke, das schafft wieder politischen Druck. Es ist in meinen Augen denkbar, dass es zu einer Aufspaltung der Ukraine kommt, und ähnlich wie wir das jetzt haben in Abkhazien, dass die Ukraine unter Umständen quasi die Macht oder die Kontrolle über diese ostukrainischen Gebiete verliert. Die müssen sich nicht unbedingt Russland anschließen, aber Russland gewisse Rechte gewähren zum Beispiel, und das ist etwas, was Russland sehr froh wäre. Es gibt hier nur einen Seezugang von russischen Festland auf die Krim, und die Russen hätten es sehr gern, wenn sie hier weit über das Land durchfahren könnten. Und im Grunde hätten sie dann vielleicht auch noch gerne den direkten Zugang eben in dieses Transnistrien, wo diese 14. Armee stationiert ist. Dort möchte man vor allem versuchen, eben Moldawien, das übrige Moldawien zu hindern, in die EU beizutreten. Also es geht um Machtpolitik, aber hier könnte sich natürlich Russland vielleicht auch mit entsprechenden Verträgen den Zugang zu allen Seehäfen zum Schwarzen Meer sichern, und die Ukraine hätte in der Konsequenz keinen Meeranschluss mehr. Und ich denke, auf eine solche Perspektive richte ich mich persönlich innerlich ein, auch wenn ich das im Moment immer in meinen Berichten so noch nicht.
Und hat jetzt der Westen, wenn man das geopolitische Machtkampf, hat der Westen da gebogen, zu hoch gebogen und damit etwas verloren, so wie Georgien in Ossetien verloren hat?
Ich bin auch ein Anhänger quasi dieser Frage, quasi. Ich habe mich auch gefragt, ob Dick Cheney nicht dem Saakashvili gesagt hat, oh, go on und so, und der Saakashvili irgendwie vielleicht gedacht hat, die NATO oder die Amerikaner helfen mir. Auch hier in diesem Hotel oder saßen sehr viele amerikanische GIs mit ihren Ausrüstungen und so weiter. Also ich war hier ja während des Krieges auch. Ich denke, der Westen ist einfach mit seiner, ich bin überhaupt kein Kriegsanhänger, muss ich sagen. Aber Putin, in meinen Augen, würde nur das verstehen, wenn er gesagt hätte, da hier ist die rote Linie, Punkt, oder? Und wir würden uns quasi militärisch zur Wehr setzen, wenn es zum Beispiel zu einem militärischen Eingreifen kommt. Aber hier erklären einfach, es werden einfach Pressekonferenzen abgehalten und die Politiker erklären sich sehr ohnmächtig quasi gegenüber dieser Geschichte, und Russland marschiert im Moment durch, eben weil Putin versucht ist, im Moment dieses Imperium wieder aufzubauen. Es ist mir noch wichtig, ein lettischer Staatspräsident zum Beispiel, also Lettland, das ist ja auch ein Land, das dann wieder frei geworden ist und hervorgegangen ist, auch aus dem Zerfall der Sowjetunion, er fühlt sich wirklich einfach als Präsident dieses Landes und hat seine freundschaftlichen Beziehungen zu den anderen Ländern. Ein russischer Präsident wie Putin, der fühlt sich als, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, oder? Als Präsident dieser russischen Föderation, die leider und gezwungenermaßen und bedauernswerterweise aus dieser Sowjetunion hervorgegangen ist, die er und deren Zerfall dieser Sowjetunion bezeichnet Putin ja auch als eine der größten Katastrophen der jüngeren Weltgeschichte. Das heißt, es ist ein ganz großer Wunsch da in ihm selbst, und das kommt auch in der russischen Propaganda ganz deutlich zum Ausdruck, eben quasi diese Bedeutung wieder zu bekommen. Letztlich politisch, also wirtschaftlich, und eigentlich auch, denke ich, abgesehen von den Atomwaffen auch, strategischen Kriterien ist Russland heute keine Weltmacht mehr, jetzt wenn wir das auch mit China oder den USA vergleichen. Aber im Selbstbewusstsein haben die Russen oder hat die russische Führung heute das Gefühl, quasi das wieder werden zu können, eben mit dieser Art von Politik.
Nochmal zurück zu dem, was du vorher gesagt hast. Also der Westen hätte sagen müssen, bis hier und nicht weiter, und sonst gibt es eine militärische Antwort. Was du vorher gesagt hast.
Im Moment, wo man, wenn man Russland, man kann auf sich aufs Völkerrecht auf alles beziehen, meine, Russland hat wirklich das Völkerrecht.
Ja, aber das ist eine Position.
Wenn Russland einmarschieren würde, würde der Westen gar nichts anderes tun, als irgendwie Protest anzumelden. Das weiß Putin, und deshalb ist es für mich letztlich sehr unproblematisch einzurücken. Er wird es nicht tun, im Falle, weil der Westen dagegen ist, sondern eher deshalb, weil ein Großteil der Bevölkerung im Osten der Ukraine sich gar keinen Anschluss an Russland wünschen würde. Er würde sich dort auch große Probleme einhandeln, in meinen Augen, nämlich eine im Vergleich zu Russland selbstbewusstere Bevölkerung, die sich eben bereits gewohnt ist, sich für ihre Rechte zu wehren, und das ist ja gerade unter der Politik des Kremls nicht erlaubt. Und ich denke, das ist sich ein Putin auch bewusst, und es spielt jetzt in dem Fall wahrscheinlich für ihn, ist es wichtiger, die Ukraine klein zu halten, sich darauf zu konzentrieren, dass das ein schwacher Staat ist, ein Staat, der EU nicht beitreten würde, aber vor allem nicht der NATO beitritt, und der gewissermaßen aus seiner Sicht eben Russland nicht gefährden kann. In der Ukraine, vor allem eben im Osten der Ukraine, stehen auch die wichtigen Fabriken, in denen Stahlkomponenten hergestellt werden und auch Komponenten für die russische Kriegsindustrie. Also ein Teil dieser wichtigen Antonov-Flugzeuge, dieser Saporoshche zum Beispiel, auch die Triebwerke, die werden in Kharkov, von Kharkiv, wie das auf Ukrainisch heißt, gefertigt, und Russland möchte, und das ist auch zu verstehen, eigentlich diese Beziehungen nicht aufgeben müssen, natürlich. Also es sind wirtschaftsstrategische Überlegungen, die auch
eine Rolle spielen. Das sind Überlegungen, die zu verstehen sind.
Ja.
Also bist du in Russland verstehen?
Mir hat gestern jemand gesagt, dass ich würde mich eben nicht als Russland verstehen, bezeichnen.
Es ist ein Schimpfwort.
Ja, es ist ein Schimpfwort, wobei eigentlich, wenn man jemanden verstehen möchte, denke ich, ist das nicht schlecht. Das hast du mir sogar gestern gesagt, ich fand das eine sehr wichtige Aussage. Ich muss sagen, dass ich mich in dieser Korrespondentenzeit gewandelt habe und sehr viel kritischer geworden bin gegenüber der aktuellen, muss ich sagen, russischen Führung. Ich hatte große Hoffnungen natürlich in der Gorbatschow-Zeit, das war überhaupt der Grund, weshalb ich Russisch gelernt habe und gedacht habe, ich kann hier quasi eine neue Welt mir selber eröffnen und die auch gegenüber dem Radiopublikum oder dem Fernsehpublikum irgendwie transparent machen und mitteilen. Dann hatte ich bei Medvedev zwar sicher eingesehen, dass Medvedev keine sehr starke Figur war, aber er hat zumindest, und das war für viele Leute, wenn ich darf ich noch etwas zu diesem Medvedev und Putin sagen, denn die Illusion, wir machen auch nicht können, dass es vielleicht doch zu Reformen kommen könnte. Und das Verrückte war für mich, ich möchte nur diesen kleinen Einschub machen zu diesem, es gab dann diese sogenannte Tandem, und man hat mich immer wieder gefragt, ja, seinerzeit, also 2010, dann anfangs 2011, auch, ja, will Putin vielleicht wieder Präsident werden? Und wir haben alle gesagt, ja, möglich auch in 4 Jahren, 5 Jahren wieder oder so. Und es war auch in den Köpfen der Russinnen und Russen diese Möglichkeit, man hat die immer diskutiert. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo die beiden das bekannt gegeben haben, im September 2011, ist auch mir, auch den meisten Leuten, fast die Schuppen quasi abgefallen von den Augen. Und man hat plötzlich diesen, ich würde es, Zynismus der Macht empfunden. Einfach wie Putin hat ja nicht, formell hat das anders formuliert, aber indirekt hat er ja nicht gesagt, ich würde mich gerne wieder als Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten zur Verfügung stellen, sondern hat letztlich mitgeteilt, ich werde wieder Präsident. Und so ist es dann auch herausgekommen. Und deshalb gab es dann auch diese massiven Demonstrationen. Putin ist ja mittlerweile seit 14 Jahren an der Macht und dann als Medvedev da war, als Präsident, nochmals, er war nicht sehr stark, aber es gab nie eine Demonstration, an der es geheißen hat, Brasilia, yes, Medvedev war es. Wir sind für ein Russland ohne Medvedev. Das hat, hier denke ich, hat sich sogar auch Putin verkalkuliert, oder? Man war sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass das sehr, sehr, sehr schlecht ankommen wird.
Ich möchte dann nachher noch auf die Auswirkungen des Wirtschaftskrieges zu sprechen kommen. Aber vorher möchte ich gerne, da gibt es eine ganze Reihe Fragen. Also, Rosfarl.
Ich habe zwei Fragen. Welches ist das Risiko für die baltischen Staaten mittelfristig? Und die zweite Frage geschieht am Ostrand des alten Sowjetimperiums. Ähnliches, das wir übersehen, oder ist dort eine mehr oder weniger definitive Lösung gefunden worden?
Also nochmals, ich kann nur mutmaßen. Es ist ganz wichtig, einfach, ich bin einfach nur ein Beobachter und kenne niemanden, der das wirklich schlüssig beantworten kann. Ich persönlich glaube nicht, dass die baltischen Staaten bedroht sind. Übrigens, genau dort sind ja auch Mitglied der NATO. Da wäre auch die NATO dann verpflichtet einzugreifen. Das ist der große Unterschied. Aber ich denke das nicht. Es ist wirklich bei der Ukraine, das hat sich einfach so hochgeschaut. Die haben keine. Gibt auch Spannungen und so, aber keine, diese Spannungen gibt es nicht in meinen Augen in diesem Ausmaß mit dem Baltikum. Wir haben aber ein sehr großes Gebiet, ich habe heute Nachmittag, das kann ich das auf einer Karte zeigen, in Kasachstan. Es ist eigentlich hier in diesem Gebiet, hier, oder? Moment, es ist weit oben, dort, was Kaukasus heißt, oder? Und dort leben auch viele Russen und es wäre theoretisch denkbar, dass dort auch es zu solchen Bewegungen kommen könnte. Darauf wirkt sich vor allem nur Sultan Nazarbayev, der jetzige kasachische Präsident, und das könnte ja auch Schwierigkeiten geben jetzt bei dieser Bildung der sogenannten Eurasischen Union, welche Putin gewissermaßen als Gegengewicht, als wirtschaftliches Gegengewicht zur EU bilden möchte. Eine weitere Unsicherheit gibt es aber nicht im gleichen Sinne wie jetzt in der Ukraine, im russischen Fernen Osten. Der wird völlig vernachlässigt. Also die Gebiete am Amur, ich zeige das vielleicht dann heute Nachmittag auf einem Bild, da haben wir im Süden China mit Millionen von Leuten. Teche, das ist eine Stadt, da wohnen 2,5 Millionen Leute und gegenüber des Flusses, man könnte da rüber schwimmen, der ist nur etwa 300 Meter breit, schließt langsam, ist die Stadt Blagoveschensk und so, und da bündelt die Wirtschaft so ein bisschen dahin und ist ein bisschen ein Ausflugsziel für Chinesen, die mal auch nach Russland fahren wollen, es gibt da Ausflugsschiffe und so weiter. Und die Chinesen breiten sich dort auf eine friedliche Art und Weise aus und sie bauen Häuser natürlich mit ihren eigenen Arbeiterkolonnen, die sehr viel preisgünstiger arbeiten als die Russen dort, und die beginnen dort sehr stark die Wirtschaft zu bestimmen. Und es gibt, ich habe dort auch in ehemaligen sowjetischen Kolchosen, die es dort gibt, auch mit Menschen gesprochen, die haben gesagt, nein, aber wenn es die Chinesen bei uns nicht gäbe, wir hätten keine Tomaten, wir hätten das nicht und jenes nicht. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dort auf eine sehr friedliche Art und Weise China eben dort auch als einen Einfluss ausüben wird und dass dort etwas in Bewegung kommen könnte. Ähnlich übrigens wie in Kirgisistan. Auch in Kirgisistan zum Beispiel sind wichtige Beziehungen eben zu China. Also dort gibt es den größten Handelsmarkt in Zentralasien. Und die Kirgisen, die sind nicht in der Lage gewesen, die Straßen gut zu bauen, quasi für den Straßentransport dorthin. Das haben die Chinesen gemacht, kostenlos, ganz lieb und freundlich. Und ich denke, China versteht es auf eine sehr geschickte Art und Weise, eben nicht kritisch Einfluss zu gewinnen. Und sowas kann ich mir vor allem im sogenannten russischen Fernen Osten vorstellen. Ja.
Elisabeth?
Sie haben darauf hingewiesen, dass Russland noch mehr Richtung Westen drängen wird und das von Seiten des Westens. Zwar von Sanktionen gesprochen wird, dass man verbal sich äußert, könnte man so weit gehen, ich war mir das zwar fast nicht zu sagen, dass man sagt, das ist ein Segen der Atombombe, dass man keine Kriege mehr will. Denn wir wissen aus der Geschichte, dass Kriege sich in der Regel nicht lokal beschränken lassen, sondern dass sie sich ausweiten. Und da sehe ich natürlich die Frage, ja, wie weit geht es und mit welchen Waffen? Und haben Sie da einen Zusammenhang, dass von beide Mächte und andere noch dazu über die Atombombe verfügen, dass das in dieser Situation war, wie wir sie heute sehen?
Also ich bin kein Militärstratege und ich persönlich glaube auch, dass diese Atomwaffen tatsächlich ein Segen sind, damit niemand mit einem solchen Krieg beginnen würde. Ich bin aber, und das, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, also ich halte es immer noch für möglich, dass Russland die Truppen einsetzen könnte. Putin wird jeden Tag quasi von Bürgern, auch im Internet, von Politikern, von Duma-Mitarbeitern dazu aufgefordert. Und ich hoffe, dass das Russland nicht macht. Ich kann mir aber vor allem vorstellen, dass Russland im Sinne von sogenannten Nebenfriedenstruppen, in Anführungszeichen, eingreifen wird, mit dem Ziel, quasi eine gewisse Ordnung zu schaffen, aber natürlich zum Beispiel auch mit einem solchen Einsatz die Durchführung solcher Referenden zu garantieren, die dann natürlich auch wieder politische Konsequenzen nach sich ziehen würden. Habe ich die Frage beantwortet? Also, ich denke, die Atomwaffen, die hätten auch der Westen nochmals. Es ist klar, es nützt einfach nichts, wenn Frau Merkel und alle irgendwie Protest einlegen. Das ist dem Putin wirklich Schnurz, oder? Weil er sich bei denen gar nicht beliebt machen möchte. Es gibt einfach solche Menschen, denen ist es Wurst, oder? Und ich denke jetzt mal einfach, und die Propaganda, Sie können sich das nicht vorstellen. Ich bin kürzlich nach einem Restaurantbesuch mit einem Taxi nach Hause gefahren. Dann hat mir der junge Fahrer gesagt: Wann bist du aus Jugoslawien? Also, der Briefen war tot meines. Russisch nach Zenz, hat gesagt, nein, und so. Dann gesagt, ja, wir sind eine stolze Nation. Also wir können, Deutschland auch, könnten wir sofort auch militärisch übernehmen und so weiter. Das sind so Folgen der Propaganda. Und offen haben auch Regierungsmitglieder zum Beispiel gesagt, wir könnten sofort die USA atomar auslöschen. Also über solche Dinge wird tatsächlich gesprochen im Sinne von Stolz, nicht, dass man einen Atomkrieg gegen die USA beginnen wolle. Aber die USA, vor allem der Westen und insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika, die sind jetzt der erklärte psychologische Feind der Russinnen und Russen. Und diese Stimmung in Russland hat dazu geführt, dass ganze Familien- oder Verwandtschaftsbeziehungen wirklich zerstört worden sind. Weil natürlich, da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Also meine Frau, die mich hier, sie ist jetzt nicht hier, aber sie hat mich ja hier begleitet und wir sind zusammen hier. Sie ist Geologin und alle Berufsleute in Russland, die feiern quasi ihren Beruf an sogenannten Tagen. Es gibt den Tag der Polizisten und den Tag der Matrosen und so weiter. Und so gibt es auch den Tag der Geologen. Und im Kreise jetzt von Olga ist ein ganz wichtiger Aktivist, der in einem Solidaritätskomitee ist, auch für den Maidan. Und er ist auch mehrmals festgenommen worden und so weiter, also relativ prominent. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Angepassten in dieser Gruppe. Und das hat wirklich dazu geführt, dass jetzt nach knapp 30 Jahren zum ersten Mal sich diese Gruppe geteilt nicht mehr treffen können, weil sie einander in die Haare fahren, geraten würden, wegen dieses Konflikts jetzt dort, vor allem auf der Krim.
Also ich muss sagen, ein Kollege, den hier auch ich unterbrechen darf. Ja. Das sehen wir natürlich bei uns auch. Wenn unsere gute alte Tante, die NZZ, schreibt, wir müssen jetzt die Ausgewogenheit wie in 1936 und 1938 zur Seite schieben, müssen jetzt Stellung beziehen, dann würde ich eigentlich die gleiche Kriegspropaganda. Aber nur als Zwischenbemerkung, möchte Reinhard Schulze das
Wort geben. Ich bin fasziniert zu sehen und eine Frage habe ich, wenn bezüglich der Lernerfahrung der Eliten. Aus der arabischen Welt wissen wir, dass die Eliten versagt haben, weil sie politisch nicht mehr aufgreifen können, was sie sozial in der Bevölkerung tut. Das heißt, sie haben keine Governance mehr in Bezug auf ihre eigene Bevölkerung. Und angesichts der Tatsache, dass in Georgien beispielsweise nach der Unabhängigkeit 1 Million Menschen ausgewandert sind, vor allem die Eliten ausgewandert sind, dass in der Ukraine viele, viele ausgewandert sind, stellt sich die Frage, welche Eliten sind eigentlich noch in der Lage, Governance zu praktizieren. Das heißt also eine Art von Zivilität aufzubauen, die verhindert, dass Menschen ihre Rechte dadurch reklamieren, dass sie sich bewaffnen. Und dann einfach eine Miliz bilden. Das ist ja inzwischen Usus geworden. Und wenn ich jetzt irgendwie meine, ich hätte jetzt doch irgendwelche Rechte, mich bewaffne, wird keiner mehr sich darüber aufregen, dass ich das tue. Weil es inzwischen so eine Art von Standard wird. Nicht? Man baut eine Miliz im Osten auf, man kann eine Miliz jetzt in Odessa aufbauen und ähnliches. Und ich frage mich jetzt, was ist der Status kritischer Eliten, die in der Lage wären, so etwas wie eine Staatsreform zu reklamieren, durch die überhaupt eine Art von nach innen gerichtete Befriedung von Konflikten möglich wäre. Sodass also nicht die permanente nach Außenprojektion, Feindbildprojektion da ist, Russland, was weiß ich, alles, sondern dass das Problem gesehen wird, ja, wir haben ein Problem im Staat. Wir brauchen eine Staatsreform, wir brauchen eine Governance, die so und so gestaltet ist, um den Leuten überhaupt die Motivation zu nehmen, zu sagen, wir bewaffnen uns für unsere Interessen.
Also in Russland ist ja gerade eigentlich im Zuge dieser umstrittenen Präsidentenwahl von Putin eine Zivilbewegung entstanden mit dieser Opposition. Nicht im ganzen Russland, aber in den großen Zentren, dort, wo es Internet gibt, wo sich die Menschen orientieren können. Und diese Opposition ist in meinen Augen wirklich zusammengeklüngelt worden. Es sind so viele Gesetze, also ich muss auch in meinen Berichten aufpassen, es gibt das Verleumdungsgesetz, es gibt also man wird einfach sehr willkürlich verhaftet. Also ich habe eine Mitarbeiterin und die war lediglich auch einfach an einer Demo beobachtet. Dann kam sie, ist sie verhaftet worden. Das ist eine ganz zierliche Person, muss ich sagen. Sie muss jetzt 20.000 Rubel bezahlen, das ist die Hälfte des Monatsgehalts. Und die überlegt sich natürlich ein zweites Mal, ob sie wieder mal so wohin geht. Sie war auch engagiert in einem, so in Moskau werden viele alte Gebäude abgebrochen und dann werden so grässliche Geschäftszentren aufgestellt. Sie war bei diesem Archnazor zum Beispiel. Und auch dort einfach, wer auch nur ein leeres Blatt aufhält auf dem Kreml, das ist schon unerlaubt. Und es gab plötzlich mal eine Quasi-Demonstration, sind 5 gegangen bei schönem Wetter und haben ihre Schirme aufgespannt. Auch das sind Provokationen. Und wenn jemand eine Stelle hat, zum Beispiel, und die meisten und viele arbeiten in Staatsstellen, oder? Die bekommen auch Schwierigkeiten eben im Leben. Die Folge jetzt quasi dieser Drangsalierung, dieser Bewegungen und dieser ernsthaften Diskussion, die ja gerade in einem solchen Land, das eben in einer Transition steht, auch von gesellschaftlichem Bewusstsein, die ist tatsächlich, dass sehr viele Leute, wie du gesagt hast, auswandern wollen. Es gab Umfragen und die Russen und die Russinnen und Russen und Heidi hat das bestätigt, die sind eigentlich sehr stolz, Russen zu sein. Das ist ein tolles Land und man hat eine Identität und mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich mich richtig erinnere, quasi auf Fragen des Levada-Umfragezentrums etwa 40%, die haben natürlich nicht unbedingt die Möglichkeit, sagen heute, es wäre letztlich wünschbar, wenn wir auswandern können. Und wer das tun kann, das sind natürlich vor allem die gut gebildeten Leute. Und ich kenne viele, oder, die mir noch vor 3, 4 Jahren gesagt haben, nein, ich setze mich hier rein und ich habe hier meine Großmutter, meine Mutter und so weiter, das kommt für mich gar nicht in Frage, die sich jetzt überlegen, was kann ich auch nur tun, um irgendwie vor allem in den Westen zu kommen oder auch zum Beispiel nach Indien. Gibt bereits eine Konsequenz. Letzte Woche ist in der Duma ein Gesetz verabschiedet worden, wonach alle Mitarbeiter zum Beispiel des Innenministeriums nicht mehr ausreisen können. Und Olga, ich habe es nicht gesehen, aber sie hat mir gesagt, es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf der Kommunistischen Partei in der Duma, mit dem man verhindern will, dass Wissenschaftler ausreisen können. Und ausreisen heißt nicht einfach den Umzug quasi die Firma Kerry und Höfer zu bestellen und dann sagt man, sie können nicht ausziehen, sondern man kann natürlich auch auswandern mit 2 größeren Koffern und einer Reisetasche und sich das anders organisieren. Es ist wirklich schwierig. Und ich habe gestern gesehen, bin ja von Moskau hierher gereist, mit Olga zusammen. Und sie ist am Zoll ganz lange, hat man gesagt, ja, wohin wollen Sie? Das geht den Zoll letztlich gar nichts an. Und die wollen jetzt einfach wissen, im Fall jetzt von Olga, wohin wollen die Leute gehen? Aber es gibt psychologisch, obwohl ist die, einfach eine Angst da, auch von Leuten, die sagen, ich habe doch noch diese Perspektive, werde ich die vielleicht noch haben, wenn die Situation sich so innerhalb von Russland, ich weiß, wir sind hier keine Russlandrunde, so weiterentwickelt.
Also wir sind natürlich auch einer Russland-Bildung.
Ich würde ganz kurz noch eine Nachfrage, weil ich das auch Georgien oder auch die Ukraine nachbezogen habe. Russland ist klar, aber wenn in Georgien 1 Million Menschen ausgewandert sind, das ist ein Fünftel der Bevölkerung.
Was haben dann mit der Arbeitslosigkeit zu tun? Es sind 50% der Jungen sind, aber wir haben ja Georgien. 50% der Jugend haben keine Arbeit, offiziell sind es 15%, aber man sagt, es sind mindestens doppelt so viele und wir können hier nur ein bisschen rausfahren aus Georgien Richtung Sreta. Da sieht man jeden Morgen stehen Leute mit Schweißapparaten, zum Beispiel an der Kreuzung, die sich als Tagelöhner anbieten und so. Also Leute, die motiviert sind, die arbeiten wollen, es gibt diese Arbeit im Moment nicht, weil eben die Wirtschaft. Und deshalb komme ich auf das letzte Thema, das ich mir nämlich als Aufgabe gestellt habe, noch etwas zu evaluieren.
Jetzt richtig. Ja, ich möchte zuerst die Fragen weiter.
Ja, sehr toll.
Ganz kurz, wir hatten Gelegenheiten, den russischen Babylon Sergei Apreschkin nicht auszutauschen. Ich habe festgestellt, die haben eine komplett andere Sichtweise auf diese berühmte Rede von Putin bei der Präsidentschaftseröffnung und wie man das dann mit denen sollte. Die waren natürlich auch diese Zynismus der Macht eben auch fixiert und er hat es komplett innenpolitisch gesehen und gesagt, seine Familie lebt in der Nähe von Vladivostok und er hat gesagt, nein, es war eine Aneinanderreihung von Versprechen innenpolitisch, was das kommt wirtschaftlich und so weiter und daran würde man ihn dann auch mal messen. Ist das eine zu optimistische Sichtweise einer Person, die natürlich zwischen zwei Welten pendelt oder ist tatsächlich im hinteren Bereich von diesem großen Land die Stimme auch anders? Weil er hat auch diese
Also einerseits gibt es mal sehr viele Kulturschaffende, die aus reinem Opportunismus einfach die Politik von Putin unterstützen, weil sie sonst eben nicht mehr in diesen Gremien vertreten, ein berühmter Dirigent oder Namen sich nennen. So. Wo, es gibt viele, wo die Russinnen und Russen den Kopf schütteln, oder? Was geht in denen vor? Und das ist wirklich halt einfach gezogen, um auszutauschen. Geben die manchmal vielleicht auch solche Meinungen weiter. Ich denke vielmehr, dass Putin hat wirklich, es heißt quasi, der Roman Berger ist ein Vertreter dieser Theorie, dass Putin vor allem Ordnung geschaffen habe, nach der chaotischen Jelzin-Zeit. Ich gehöre eher zu jenen, die sagen, unter Jelzin gab es ein großes Chaos, aber es gab doch das Gefühl von Freiheit und quasi die Möglichkeit, dass sich etwas entwickeln würde, während sich jetzt quasi die Situation wieder rückwärts entwickelt hat. Und Putin hat in meinen Augen seine Versprechen überhaupt nicht eingelöst. Es gibt viele Diskussionen, wonach er demnächst mal die Regierung in die Wüste schicken möchte, also Medvedev, weil ja eben die Regierung nichts getan habe für Arbeitsplätze, für Modernisierung und so weiter. Aber und das Volk wird auch dann sagen, ja, diese schreckliche Regierung, obwohl letztlich klar war, der letzte Regierungschef war Putin selbst und er ist wirklich lange am Ruder und genau diese Politik jetzt, diese Ambition, jetzt quasi ein Imperium bilden zu wollen, wenn man dabei auch wirtschaftliche Nachteile eben Sanktionen in Kauf nehmen muss und so weiter. Ich denke, das ist unter anderem auch ein Mittel für die russische Führung von den innenpolitischen und wirtschaftlichen Problemen im eigenen Land abzulenken.
Ja, ich möchte jetzt quasi gegen den Stachel rücken. Und zwar, wenn immer gesagt wird, also Putin hat die Tendenz und möchte das Imperium wiederherstellen. Das stimmt ja sicher als solches. Jetzt möchte ich aber mal auf die wirtschaftliche Situation in all diesen Ländern, du hast das nämlich auch erwähnt, zum Beispiel hier im Kaukasus hinweisen oder in Zentralasien. Und jetzt vergleichen wir mal die Wirtschaftsleistung, die wir haben in diesen Ländern, Baltikum ist ein anderer Fall, mit dem, was war damals, als die Sowjetunion zerfiel, 1991, und man sagte, marode, am Boden. Wir haben heute, wir schreiben das Jahr 2013, in den meisten Ländern eine Wirtschaftsleistung, die geringer ist als die man hatte 1991. Also von der wirtschaftlichen Situation her kann ich das jetzt wieder verstehen, wenn er sagt, müsste eigentlich wieder zusammenwachsen. Oder liege ich da völlig daneben? Ja,
das Auseinanderbrechen hat schwere Konsequenzen gehabt, seit, weil eben die verschiedenen Betriebe untereinander vernetzt waren. Also zum Beispiel eine Traktorenfabrik in Twer hat vielleicht von der Ukraine die Kugellager bezogen. Und dann haben die in der Ukraine plötzlich festgestellt, wir können mehr Geld machen, wenn wir unsere neu produzierten Kugellager als Schrott nach Polen, also in die EU, liefern, statt nach Twer, statt in den Norden von Russland und so. Und auch heute hat man sich schon ein bisschen anders organisiert. Es ist auch Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist völlig am Boden. Wenn ich einkaufe in Moskau, Radieschen, Tomaten kommen irgendwie aus Holland und überall her, Kartoffeln werden importiert, oder? Das ist das Vorstellen, oder? Knoblauch, alles wird importiert, es wird einfach Öl und Gas wird exportiert. Und das hat eben damit zu tun, es gibt das gesunde Unternehmertum, auf das ich als Westler letztlich einfach sehr stolz bin, das gibt es nicht, sondern man macht nur Geschäfte quasi, wo der Gewinn quasi voraussehbar ist. Auch, ich würde auch sagen, eine Schweizer Firma, die in Russland investieren möchte, oder? Die soll das nur dann tun, wenn sie sehr sieht, dass der Gewinn wirklich gesichert wird. Also Renault zum Beispiel, die hat sich auch engagiert in Bolliatti, im Automär, wo die Lagers hergestellt worden werden, da kann einfach der Kunde kommen und sagen, okay, wir bestimmen jetzt muss irgendwie diese Quote muss korrigiert werden oder andere Beteiligungen oder die Besitzverhältnisse werden anders aufgeteilt. Das heißt, es gibt kaum Investitionen, auch zum Beispiel sogar in der Öl- und Gasindustrie oder vieles wird fremdelt da Gas fließt einfach aus, es wird nicht sauber gefördert, sondern wichtig ist einfach die Menge, die gefördert wird, und dann improvisiert man ein bisschen. Man könnte sehr viel mehr natürlich in eine nachhaltige Wirtschaft investieren und das machen die Leute nicht, die dort das Geld verdienen. Das sind alles Leute eben in diesem Umfeld.
Wie anfällig ist dann das System Putin auf Sanktionen, auf wirtschaftliche Druckversuche? Wir hören das, Sanktionen. Das ist 63 Milliarden abgeflossen.
Ich weiß, das war immer der Kapitalabfluss, das ich bin so. Und im Moment ist man spürt das, auch der Rubel hat natürlich am Wert nochmals verloren, obwohl die Staatsbank nochmals kräftig nachgelegt hat. Und ich höre nichts davon, dass es jetzt Folgen hat. Natürlich eben in den Zahlen zeigt sich das, aber es gibt keine Proteste gegen diese
Sanktionen. Achillesferse?
Vielleicht letztlich schon.
Jetzt habe ich noch drei Meldungen, also Reto, los.
Was gilt für das russische Hühnchen? Haben wir einen Erdölpreis von $55 pro Barrel.
Ja.
Und 2014 haben wir $110.
Ja.
Pro Barrel. Und der Preis wird sicher steigen, um das Hühnchen anzubeißen, aber weltweit wird der Preis wahrscheinlich sinken. Also ich verstehe einfach die Motive von Putin nicht. Oder das Risiko, das er eingeht, der wird scheitern.
Ja, aber er schaltet eben das Land gleichzeitig mehr ab. Das ist das eben quasi seine Politik. Also ich denke, es ist wie jemand, der sich jetzt einfach trotzig einbaut. So kommt mir das vor.
Er wird scheitern.
Ja, nicht übermorgen. Ich denke, es wird noch 10 Jahre weitergehen. Ob es dann wieder eine Revolution gibt oder so, das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass das so nicht weitergeht. Sicher. Aber ich bin Putin. Ich versuche das schnell mit etwas zu zeigen. Es ist ein gutes Beispiel. Ich brauche aber etwas, das ich mitgebracht habe. Putin hat, zum einen haben wir mal diese sogenannte gelenkte Demokratie, oder? Und das wird hier im Westen auch immer so nett geschildert, oder? Und gelenkte Demokratie, das ist eigentlich nur eine Schönfärberei und drückt mit anderen Worten aus, dass es eigentlich keine Demokratie ist. Und Putin hat eine sogenannte Machtvertikale, oder? Das heißt quasi, und das Problem ist jetzt, dass wenn wir nur das Beispiel zum Beispiel von sehen in Sochi, oder? Das sind so viele Arbeiter zum Beispiel nicht bezahlt worden, die dort gewirkt haben, Arbeiter aus Zentralasien. Aber wenn er einen quasi, den Kosak zum Beispiel, der dort als spezieller Minister verantwortlich war, den gekündigt hätte, dann hätte er also hier so gemacht, plump, dann fällt seine Machtvertikale zusammen. Das heißt, er kann gar nicht, quasi die Macht, die er sich so konstruiert hat, quasi, und wo er wirklich nur oben aufsitzt, die hat eben die Gefahr, dass wenn er etwas herausbricht, dass die ganze Macht zusammenbricht. Und in einem gewissen Sinne, denke ich sogar, ist Putin ein Opfer seiner eigenen Politik geworden, seiner eigenen Machtpolitik geworden. Es gäbe sehr gute Wirtschaftswissenschaften, die ihm ja gerne helfen würden, das Land zu modernisieren, aber ja, es geschieht nicht auch, weil gewisse Leute kein Interesse an einer solchen Entwicklung haben, sondern mehr eben auch zu Geld zu kommen, das dann eben auch in den Westen anfliegen. Im Übrigen, das sind nicht irgendwie einfache Bürgerinnen und Bürger, die sich bei der UBS in Bern oder in Zürich ein Konto eröffnen können. Das sind ja genau wieder die gleichen Leute, die oben an der Spitze sitzen, oder? Also die ihr Geld jetzt in den Westen schicken, würde ich sagen.
Jetzt haben wir noch 5 Minuten für 3 Fragen. Jost, Michael und Peter Frey.
Wie geht es weiter in der Ukraine?
Unerlaubte Frage.
Die jetzige Regierung ist ja provisorisch und man hat das Gefühl, von außen sie ist machtlos. Jetzt gibt es dann Parlamentswahlen oder Präsidentschaftswahlen mit einem Kandidaten aus der Wirtschaft. Es steht der Hoffnung, dass die selbst im Land irgendwie das regeln könnten.
Das Verrückte ist eigentlich, dass das Parlament ja immer noch funktioniert. Die letzten Parlamentswahlen fanden im 2012 statt. Und dieses Parlament, das so zusammengesetzt ist, also da hat die Partei der Regionen, die vor allem im Osten stark ist, 30% der Stimmen, dann hat die Kommunistische Partei 13%, das sind ja bereits bei 43 und da gibt es noch Unabhängige. Also sie sind in einer Minderheit, aber in einer, sagen wir mal, nicht erdrückten Minderheit gegenüber den sogenannten Reformparteien, der Vaterlandspartei von Timoschenko, der Partei UDA, von Klitschko und von der nationalistischen Svoboda-Partei. Und Jaceljuk, der ja am 22. Februar gewählt wurde zum Regierungschef, der ist, und das finde ich verrückt, mit 371 Stimmen gewählt worden. Also 450 Parlamentssitze gibt es dort. Und trotzdem denke ich, es ist mir nicht klar. Und das ist eben gerade wieder das Verrückte in dieser Ukraine. Die Polizei ist käuflich und auch die Politiker, quasi, die haben gemerkt, aha, jetzt weht ein anderer Wind und dann ist man schnell umgeschwenkt und gesagt, ja, wir unterstützen die Jaceljuk und so und so läuft es leid, oder? Aber es ist nicht so, dass die im Osten gewählten Parlamentarier, die jetzt in Kiew sitzen, dass die nichts mehr zu sagen hätten. Die Sitzungen finden absolut demokratisch statt und dort werden absolut auf demokratische Art und Weise Entscheide gefällt. Sind ein bisschen in der Minderheit, das stimmt. Aber von daher, es wäre aber in meinen Augen wichtiger, eine neue Regierung quasi zu legitimieren als den Staatspräsidenten. Das Problem des Staatspräsidenten ist, dass der mit der neuen Verfassung, die ja gleichzeitig jetzt auch vom Parlament verabschiedet wurde, dass der eigentlich nur repräsentative Funktionen hat. Also dieser Turchinov, der spielt gar nicht so eine wichtige Rolle wie eigentlich die Regierung. Und ich denke, dass sich die Politik hier letztlich mit dieser Präsidentenwahl viel zu sehr auf eine Nebensächlichkeit konzentriert. Natürlich, wenn eine solche Wahl stattfinden könnte, in geordneten Rahmen oder und eine gewisse Legitimität schaffen würde, wäre sie politisch ein Signal quasi, dass dieses Land irgendwie doch in der einen oder anderen Form geeint ist. Aber ich zweifle sehr daran, ob das zustande kommen wird. Gerne würde ich das Mikrofon kurz jetzt noch Heidi geben. Heidi ist ja minimal die Leiterin der letzten Wahl.
Entschuldigung, wir wollen jetzt einfach die 2 Fragen noch abfassen. Okay. Wir haben heute Nachmittag vorgesehen, dass wir nochmal nachhaken. Ja. Wir verstehen jetzt Russland ein Stück besser, aber noch nicht ganz. Gut. Heute Nachmittag haben wir es auch schon. Du auch nicht. Sehr gut. Michael, was?
Ja, Sie haben in Ihren Ausführungen das Handbuch vorgetragen. Es gab auf dem Maidan Anschubfinanzierungen aus dem Ausland. Ich möchte Sie fragen, wie bewerten Sie die Interventionen westlicher Politiker von wie McCain oder auch Guido Westerwelle oder der polnische Staatspräsident, die alle auf den Maidan gekommen sind, um die ukrainische Revolution anzufeuern? Sind das nicht unerlaubte Einmischungen in die innere Angelegenheit eines souveränen Staates?
Die Frage ist klar. Ja. Wir müssen ein bisschen kurz fassen.
Ja, aber ich wollte, als ich das gesagt habe, wollte ich genau das sagen, was Sie jetzt gesagt haben, und ich hatte wahrscheinlich den Faden verloren. Das fand ich das ganz Schlimme, also das Signal natürlich auch gegenüber jenen, die mit dieser Maidan-Bewegung nicht einverstanden sind, und ich fand das schrecklich, schrecklich und dumm, oder? Es ist nicht illegal, es wäre nicht illegal, wenn, das gibt es auch in der Schweiz, an einer ersten Mai-Demonstration, dass eben Konvente da drin jemand auftritt. Aber wenn offizielle Regierungsvertreter eines Staates in einem Land, das derart im Umbruch ist, sich auf die Seite quasi einer Bewegung stellen, so ich fand das absolut dumm, und vor allem auch, weil gerade dies wieder auch den Leuten nämlich eine Illusion gegeben hat. Sie hatten den Eindruck quasi, übermorgen sind wir bereits im Westen. Die werden verarscht, diese Leute dort. Also müssen wir sehen, die haben wirklich ausgeharrt dort in der Kälte, in diesen Zelten. Und letztlich müssen die auch sagen, ja gut, es ist nicht nur so, dass der Westen nur so ganz lieb dort Demokratie, dieses Pflänzchen fördern wollte und sagen wollte, ja, wir geben euch eine bessere Zukunft, wenn ihr Teil der EU seid, sondern die Ukraine, die ist natürlich, das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen, ist ein sehr großes Land, das ist praktisch zweimal so groß wie Deutschland oder fast so groß wie Frankreich. Das sind 45 Millionen Einwohner, die dort leben und wirtschaften. Das ist natürlich ein großes, wichtiges Wirtschaftspotenzial für Russland quasi, wenn die Beziehungen dort gut sind, aber natürlich auch für die EU. Und hier gibt es sicher auch strategische Interessen, die eine große Rolle gespielt haben bei dieser Anwerbung. Man hat wirklich den Ukrainern versucht, den Speck quasi durch den Mund zu ziehen mit diesem EU-Assoziierungsabkommen. Ich sage nochmals, ich könnte Ihnen den Link geben, Gespräche geführt, wir haben die auch ausgestrahlt mit Mitgliedern dieser sogenannten deutschen Wirtschaftsberatergruppe. Und wenn man mit denen gesprochen hat, dann konnten sie zwar nicht sagen, wir raten den Janukowitsch an, abzusagen, aber die haben einfach vor sehr großen Problemen für das Land gewarnt. Das heißt, auch wenn Janukowitsch noch unterschrieben hätte letztlich, hätten wir jetzt mutmaßlich eine ziemlich schwierige Situation in der Ukraine, weil nämlich irgendwie, das wäre jetzt nicht besser von heute auf morgen, hätte sich dort eine blühende Wirtschaft einstellen können.
Ganz herzlichen Dank, Peter. Das war ein hervorragendes Gespräch.